Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lustwandel. Ich habe heute Caroline Hopp zu Gast und darf sie interviewen zum Thema Tantra. Was sind vielleicht auch schwierige Blicke auf Tantra? Was gibt es für Missverständnisse? Sie wird rund um das Thema ihre Expertise mit uns teilen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Caroline. Und vielleicht magst du ja selber so ein bisschen erzählen, was du eigentlich so alles Spannendes machst. Übrigens wirklich, Leute, sehr spannend. Schaut mal auf ihre Website und wer du denn bist.
Ja, danke dir, liebe Maren. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und ja, was mache ich eigentlich? Sehr viele verschiedene Dinge. Ich bin jetzt seit 7 Jahren selbstständig in der hauptsächlich Frauenarbeit. Habe irgendwann mal angefangen mit so Themen rund um Essstörungen und Körperakzeptanz, weil das ein Thema war, was mich lange begleitet hat. Und bin von da dann immer tiefer in meine eigene Reise gegangen, immer tiefer auch mit den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe. Und habe dann gemerkt, wenn ich beim Thema Körper bin, dann kommt schnell das Thema Sexualität, weil das gehört zum Körper dazu. Und ist für viele Frauen auch heutzutage ja noch immer ein großes, großes Tabuthema, ein Schamthema, ein Thema, wo viel Grenzüberschreitungen liegen, viele Unsicherheiten, viele Fragezeichen. Und ja, ich bin von da dann zum Tantra gekommen, damals auch über diesen Weg von Neo-Tantra. Da werde ich vielleicht dann auch mal ein bisschen was dazu sagen, was das eigentlich bedeutet, Neo-Tantra, Tantra. Also wo der Fokus sehr stark auf sexuellen Praktiken liegt und Sexualität und auch der Befreiung von Sexualität, Sexualität freier zu leben. Und habe dann angefangen, ganz viel Frauenarbeit im Thema Sexualität zu machen und bin von dort dann nach und nach dann ins traditionelle Tantra gekommen. Da bin ich jetzt seit 5,5 Jahren unterwegs, habe da Ausbildungen gemacht und bin jetzt heutzutage immer noch in der Frauenarbeit tätig, mache verschiedene Online-Sachen, Retreats, einmal im Jahr eine Ausbildung für Frauen zum Thema Tantra und webe so alles, was für mich Sinn gemacht hat auf meinem eigenen Weg und was auch sich weiterentwickelt auch in unserer Gesellschaft irgendwie so zusammen. Also ich habe auch einen Master in Psychologie. Das heißt, ich habe auch diesen Background und das Thema Trauma ist ganz groß auch für mich, weil sich das halt für mich gar nicht trennen lässt, wenn ich mich mit meinem eigenen Körper auseinandersetze. Dann komme ich irgendwann ans Nervensystem und dann komme ich irgendwann auch zu dem Thema Trauma. Und wenn ich mich mit meiner Sexualität auseinandersetze und mich in neotantrische Räume begebe, dann werde ich ganz sicher auch damit in Kontakt kommen. Das heißt, ja, das webe ich irgendwie alles so zusammen zu dem, was für mich Sinn macht. Und es ist für mich oft auch schwierig, das so kurz irgendwie zusammenzufassen, was ich mache.
Ja, ach, ich finde es super. Ich finde auch tatsächlich, manchmal braucht es so viele Worte. Und ich habe gerade wirklich nochmal, als ich dir so zugehört habe, gedacht, oh Gott, ich bin so dankbar, dass ich diesen Job machen darf, weil ich habe so viel Resonanz auf das, was du tust. Sowohl von Lustwandel Seite als auch auf persönlicher Ebene. Und ich finde es großartig, wenn Menschen sich trauen, dieses so sehr natürlich irgendwie ja, akademisch-wissenschaftlich geprägte psychologische, was ja auch mein Hintergrund ist, nach und nach zu verweben mit Weisheitstraditionen und eben nicht dieses wahnsinnige Wissen und das verkörperte Wissen eben auch aus Jahrhunderten, Jahrtausenden nicht abzuschneiden und sich zu trauen zu sagen, so, ich verbinde das jetzt und ich stelle mich damit hin. Größten Respekt.
Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Ja. Genau, und vielleicht steigen wir direkt mal ein beim Thema Tantra, was da so deine Gedanken zu sind, wo Tantra häufig erstmal oberflächlich missverstanden wird, vielleicht auch teilweise auf eine Art und Weise praktiziert wird, mit der du gar nicht mehr so d'accord bist. Mich interessiert sehr, was da dein Blick drauf ist.
Ja, sehr gerne. Also Tantra ist für mich inzwischen schon zu so einem Buzzword geworden, was mich selber manchmal schon triggert, wenn ich das irgendwo lese. Hier wird Tantra gemacht. Und wenn ich alles, was ich jetzt sage, ich will mir nicht anmaßen, als weiße Frau, privilegierte Frau hier in Deutschland zu sagen, ich habe das ultimative Verständnis von Tantra. Das habe ich nicht. Ich habe sehr viel verkörperte Erfahrung aus den letzten 5,5 Jahren Praxis. Und Tantra, aus meiner Perspektive, wird heutzutage viel genutzt, um Vor allem Angebote, Workshops, Retreats, Tempelabende und ähnliches zu bewerben, wo der Hauptfokus irgendeine Form von sexueller Praxis oder zumindest Befreiung von Sexualität mit sexueller Energie arbeiten oder ähnliches ja, beinhaltet. Und das ist für mich eigentlich so das Grundmissverständnis, was ich selber beobachtet habe in den letzten ja, 6, 7 Jahren, wenn ich halt so auf den Westen vor allem gucke, dass es dieser Fokus so krass ist auf Sexualität. Und wenn man Tantra in der Tiefe verstehen lernt, dann lernt man, es geht im Tantra nicht um Sex. Also eigentlich mal so gar nicht geht es um Sex. So, und das finde ich dann immer so schade, weil ich dann das Gefühl habe, dieser Begriff wird halt genommen und wird halt vermarktet und es kreiert so dieses Bild von, ah, wir können jetzt Sexualität unter einem spirituellen Deckmantel voll frei und Polyamor und was weiß ich nicht was ausleben und hier Tempelnächte veranstalten, weil wenn ich Tempel schreibe, klingt das besser als Sexparty oder so ähnlich. Und das, ja, das schmerzt mich da manchmal ein bisschen, ehrlich gesagt, macht mich manchmal sogar richtig wütend. wo ich mir dann so denke, darum ging es in der Essenz nie bei Tantra, darum geht es in der Essenz nicht. Ja. Tantra ist ein spiritueller Weg, eine spirituelle Lebensausrichtung, für die man sich entscheiden kann, die zu laufen, beziehungsweise glaube ich, dass wenn man einen Resonanzpunkt damit hat, dass es wie auch vorbestimmt ist, in Anführungszeichen, ja, da wären wir dann bei so Sachen wie Karma, dass man auf diesen Weg kommt. Und es ist letztendlich ein Weg der Erkenntnis des Selbst. Also das heißt, das wahre Selbst unter den ganzen Konditionierungen, Prägungen, Filtern unter dem Mantel des Egos zu erkennen. Ja, darum geht es im Ende. Und der große Unterschied und warum sich so krass auf Sexualität gestürzt wird, ist halt, dass Tantra, das nennt man einen non-dualistischen Weg, eine non-dualistische Ausrichtung. Das bedeutet, dass Tantra davon ausgeht, dass alles das Göttliche ist. Oder alles Liebe ist oder wie auch immer man das nennen will. Und damit alles, die Essenz von dir selber, also dein wahres Selbst, ist in allem enthalten. Ja, das ist nicht getrennt von dir, das ist nicht außerhalb von dir. Und alles, was in der Welt existiert, in der Materie, ist demnach heilig, ja, oder göttlich, um diese Worte mal zu verwenden. Und dementsprechend auch Sex. Weil es ja Teil von der menschlichen Erfahrung. Sex ist Teil davon, ja, in so einem Körper zu sein und sich auf dem Körper zu bewegen. Und deswegen sagt Tantra, okay, das ist genauso heilig wie Geld, wie Macht, wie spirituelle Praxis. Ja, wie sich hinsetzen und meditieren. Das macht keinen Unterschied. Und tatsächlich ist es auch so, sexuelle Energie und spirituelle Energie sind dasselbe. Das ist das Gleiche, nur manifestiert sich das anders. Ja, und das ist so ein bisschen das, was so missverstanden ist. Dann wird sich so draufgeschmissen, wird so gesagt, ah ja, okay, Tantra sagt ja zu Sex, wohin viele andere spirituelle Ausrichtungen, ja, und viele Religionen auch ja eher sagen, nee, mit Bescheidenheit und darf man nicht oder darf man nur in der Ehe oder manche, auch Yoga traditionell sagt eigentlich eher, nee, bleib mal lieber weg davon, weil das ist gefährlich. Ja, da kann man sich drin verlieren in Pleasure, in Genuss und dann das Eigentliche, worum es geht im Leben, übersehen. Und Tantra sagt halt, das ist der Weg. Also mein Tantra-Lehrer hat immer so einen geilen Vergleich gesagt, hat immer gesagt, okay, Tantra musst du dir so vorstellen, du rauchst und du möchtest mit dem Rauchen aufhören. So, und der nicht-tantrische Weg ist, du distanzierst dich von allen Menschen, die rauchen. Du hast einfach keinen Kontakt mehr mit denen. Und der tantrische Weg ist, du stehst in der Mitte von einem Kreis von Rauchern und hörst auf zu rauchen. Und das fand ich immer ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil es auch zeigt, wenn man Tantra wirklich ernsthaft in Anführungszeichen verfolgen möchte, braucht das eine gewisse Form von, ich sag mal, Kraft und Disziplin und Energie, die man auch aufbringt, weil es nicht, ja, es ist nicht nur der einfache Weg. Sowas vielleicht mal zum Anfang. Ich kann da noch ewig weiter ausführen, aber vielleicht lasse ich dir erstmal. Moment Luft.
Ja, super, danke dir. Ach, ich fand es schon einen total hilfreichen Überblick. Und in mir entsteht so das Bild, ich meine, bei mir gibt es ja auch Auseinandersetzungen mit Tantra, die sicherlich nicht so tief gehen wie bei dir. Aber in mir ist wieder das Bild entstanden von, wenn jetzt andere spirituelle Traditionen eher so ein, jetzt auch im Chakrensystem, ne, irgendwie hoch, 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 hoch gehen, alles transzendieren, nichts ist mehr irgendwie wirklich wichtig. Das im Tantrischen ist eher so ein, für mich ist was ich immer empfinde, wenn ich mich auf Tantra beziehe, ist eher so ein nach unten gehen, wie so in alles, was ist und alles umarmen und auch in den unteren Chakren ankommen und dort alles, was zum Leben gehört, embracen, leben, voll ausfüllen. Und das ist auf jeden Fall auch viel mehr mein Weg. Ich meine, ich finde verschiedenste Wege interessant, um mich hier übrigens auch mal ganz offiziell im Podcast zu outen, als ja, ich finde spirituelle Wege und Weisheitstraditionen unfassbar interessant. Und wir haben bei Lustwandel einen Anspruch an Wissenschaftlichkeit und unser Anliegen ist immer wieder, alles, was aus diesen Weisheitstraditionen an großartigem Wissen und Praktiken weitergegeben wurde, eben auch ein Stück weit sozusagen auf den Boden zu bringen und nochmal auch wissenschaftlich zu schauen, was lässt sich hier und da belegen und was sind da Perspektiven drauf. Und ja, es ist die größte Bereicherung in meinem Leben, auch dahin zu schauen und mich davon nicht abzuschneiden. Genau, und so dieses, ich gehe in alles rein, ich umarme Sinnlichkeit, Körperlichkeit, Genuss auf allen Ebenen, kann essen und kann irgendwie, ja, Sexualität leben, kann aber auch einfach irgendwie in der Natur vollkommen aufgehen, in allem, was die Natur uns beschenkt. So. Das produziert für mich so wunderschöne Allseinserfahrungen, die ich eben auch im Meditieren und eher Transzendieren erlebe und aber irgendwie auf eine Art und Weise, die das Leben anders umarmt. Also ich bin da total am Start für. Das ist das, was bei mir so angekommen ist von dem, was du gerade nochmal gesagt hast. Und ich würde gerne nochmal nachhaken. Du hast, glaube ich, gesagt, spirituelle Energie und sexuelle Energie sind das Gleiche. Waren das deine Worte? Kannst du da noch ein bisschen reingehen? Das finde ich spannend.
Na klar. Also am Ende, also das klingt jetzt vielleicht wieder so hochspirituell und nicht besonders wissenschaftlich, aber am Ende alles ist Energie. So. Und das ist so ein bisschen das, was das Verständnis auch im Tantra, sexuelle Energie ist eine sehr kraftvolle Energie, denn eigentlich ist sie dafür da, neues Leben zu erschaffen. Das heißt, wenn wir, das ist ein großer energetischer Kraftaufwand, ja. Und das bedeutet im Tantra, es gibt im Tantra sexuelle Praktiken. Ja, aber das ist nur so, also von den Praktiken, die man macht, das sind so vielleicht 5 bis 10%, ja, von dem, was sich wirklich um Sexualität dreht. Es gibt Rituale, es gibt Praktiken, die sich um sexuelle Energie drehen. Aber dabei geht es immer nur darum, dann auch wieder die Energie zu nutzen für die eigene Selbsterkenntnis. Und das heißt, es geht am Ende immer im Tantra um die Intentionalität von etwas, also die Intentionalität von meiner sexuellen Vereinigung oder was auch immer ich in meiner Sexualität praktiziere. Ja, und damit, wenn ich das mache und wenn ich da eine Bewusstheit reinbringe und wenn ich auch, es geht viel um Energielenkung im Tantra, ja, also du hast die Chakren eben schon erwähnt, ja, halt zu lernen, okay, in den unteren Chakren wird tendenziell mehr Energie geformt, ja, weil da ist der Sitz, der Ursprung zum Beispiel der sexuellen Energie, ja, der Sitz des Orgasmus und so weiter. Und das kann ich lernen, in den Chakren nach oben zu lenken, ja, und damit auch an etwas Höheres zu widmen oder eben für meine eigene spirituelle Selbsterkenntnis zu nutzen. Und deswegen, das meine ich, wenn ich sage, sexuelle Energie und spirituelle Energie ist kein Unterschied, ja. Ob ich diese Energie aktiviere, wenn ich jetzt auf meinem Meditationskissen sitze und einfach nur meditiere, oder ob ich eine richtig schöne Lovemaking-Session habe mit mir selbst oder mit jemand anderem. Und das ist die gleiche Energie. Die Frage ist immer nur, was mache ich damit? Ja, also die wird nur anders aktiviert und manifestiert sich anders.
Ja, großartig, danke dir. Und erinnert mich auch an so ein paar Erfahrungen eben auf meinem Weg, mich dafür zu öffnen. Aus so einer sehr, sehr großen Skepsis kommen und einem sehr wissenschaftlichen Weltbild damals meine ersten Erfahrungen eben mit diesem Energiesystem. Und ich war vollkommen aus dem Häuschen und dachte mir, das kann doch jetzt gerade nicht mit mir passieren. Was? Und ich finde, du findest da gerade sehr, sehr gute Worte dafür. Und ich finde es auch einen guten Übergang zum Thema Kundalini. Wir wollten ja auch so ein bisschen auf Kundalini schauen. Was ist denn da so deine Perspektive drauf?
Ja, dazu kann ich vielleicht auch ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Also ich habe ja auch Psychologie studiert und die meiste Zeit meines Lebens habe ich eigentlich an nichts geglaubt, beziehungsweise während Studiums dann eigentlich nur an die Wissenschaft. Und es war so ein bisschen für mich damals, war ich so, ich will meinen Doktor machen und dann will ich ein Kind und oder zwei Kinder und ein Haus und so weiter und halt an der Uni forschen. Und dann, ich habe während des Masters dann in den Semesterferien meine Yogalehrerausbildung gemacht. Das war so mein erster richtiger tiefer Einstieg in Spiritualität und da hat sich halt dann mein Weltbild gedreht. Aber ich war natürlich trotzdem noch in einem System. Ich habe auch meinen Masterabschluss fertig gemacht Und dann ein Jahr später habe ich ein Vipassana gemacht. Also ein Vipassana ist ein 10 Tage Schweigeretreat, wo man 11 Stunden am Tag meditiert. Man redet nicht, man darf nicht mal ein Buch haben, man darf kein Journal haben, man darf nichts aufschreiben. Man hat kompletten Entzug von allen Reizen. Ja, man ist wirklich mit sich selbst sehr tief in der Begegnung. Und damals hatte ich noch gar keine Ahnung von Tantra. Da wusste ich noch gar nichts von Tantra. Ich wusste nichts von Kundalini, gar nichts. Und ich saß an Tag 8 in dieser großen Meditationshalle mit 120 Leuten. Ich saß auf meinem Kissen und war da meditieren. Und ich habe plötzlich aus dem Nichts einen Ganzkörperorgasmus bekommen. Also ich saß da und ich habe richtig gemerkt, wie unten halt in, ne, im Raum, in meinem Sakralbereich, plötzlich anfängt, sich Energie zu bewegen, wie mein Beckenboden anfängt zu kontrahieren und wie halt so, und ich kannte Orgasmen vorher schon, also ich habe mit Orgasmen eigentlich nie ein Problem gehabt in meinem Leben, aber ich saß halt da und ich war so, was zur Hölle? Was passiert hier gerade? Und ich war dann auch so voll so im Verstand und war so, hier sind 120 Menschen am Schweigen, ich kann jetzt hier nicht in der Halle einen Orgasmus haben. Also ich habe so richtig geil. So die Panik bekommen und war so, Gott, was ist los?
Gott.
Und ich wusste halt damals auch noch nichts über Kundalini. Ich hatte keine Ahnung davon. Und ich hatte dann so viel Angst und war verunsichert, halt auch wegen dem Setting und allem, dass ich das dann weggedrückt habe. Und ich habe das dann abgebrochen. Und dann 2 Jahre später saß ich in meiner Tantra-Ausbildung und dann hat mein Lehrer halt über Kundalini und so weiter gesprochen. Dann war ich so, ich hatte einfach ein Kundalini.
Scheiße. Oh no.
Genau. Aber und das war richtig so, ja. Weil ich wäre damals, also offensichtlich war ich einfach noch nicht bereit dafür. So, und das ist, glaube ich, das Wichtige mit Kundalini. Aus meiner Perspektive, Kundalini muss man sehr ernst nehmen. Ja, also Kundalini ist auch so ein Buzzword, was sehr viel benutzt wird in der spirituellen Szene, in der Yoga-Szene auch. Und jeder hat irgendwie auch ein bisschen anderes Verständnis davon. Für mich ist Kundalini die ursprüngliche Lebensenergie. Ja, und im Tantra sagt man, Kundalini ist jetzt immer dieses Symbol der Schlange, die 3,5 Mal um das Wurzelchakra herumgewickelt ist und die ist dort schlafend. Ja, und zwar in jedem Menschen ist die schlafend dort angelegt und bei vielen Menschen wird die niemals erwachen. Und tantrische Praktiken und eben auch Sexualität können diese Energie erwecken. So, und dann ist die Idee, dass Kundalini durch die Wirbelsäule über die einzelnen Chakren eben nach oben aufsteigt und am Ende dann durch die Kopfkrone quasi wie nach oben ins Universum hinausschießt. Und wenn das wirklich passiert, das kann bei jedem Menschen anders aussehen, ja, also das kann, aber es wird sich in der Regel äußern in irgendeiner Form von körperlicher Reaktion. Also das heißt, irgendeine Form von Zittern, von Schütteln, Orgasmus, Tönen. Und wenn man nicht darauf vorbereitet ist, so wie ich zum Beispiel damals, dann kriegt man Panik und kann man Panik kriegen oder Angst bekommen. Und was dann am Ende passiert, das ist für das Individuum, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ja, im Tantra ist die Idee, also es geht schon darum, Kundalini zu erwecken, weil es eben Lebensenergie ist, aber langsam und schrittweise, weil eben der menschliche Körper und auch das Nervensystem, und da muss man auch solche Sachen zuzählen, wie zum Beispiel mit psychedelischen Substanzen zu arbeiten und solche spirituellen Erfahrungen sind jedes Mal absolut herausfordernd für das Nervensystem. Weil der menschliche physische Körper aus Fleisch und Blut, der hat nicht das Interesse daran, in einen Erleuchtungszustand einzutreten und dann war es das. So, ja, der Körper ist auf Überleben getrimmt und möglichst ja, lange zu überleben. Und diese Zustände, die sind, das heißt, die sind dysregulierend, die bringen den Körper aus seinem, ja, aus seiner Homöostase, ja, aus seinem Gleichgewicht. Und das heißt, das darf man mit Vorsicht genießen, beziehungsweise muss man sein Körpersystem darauf vorbereiten, diese sehr kraftvolle Energie auch halten zu können und dann auch wieder landen zu können, weil für die wenigsten von uns wird es dann enden. Ja, also es gibt natürlich Menschen, gibt es auch Aufzeichnungen von, ja, vor allem in Indien, wenn wir jetzt halt Tantra nehmen und Yoga nehmen, die dann in Erleuchtungszustände kommen, die dann quasi nicht mehr zurückkehren in ihren physischen Körper, oder dann halt allem entsagen und ja nur noch in Meditation sind, aber für uns hier ist das relativ unwahrscheinlich. Und das heißt, das muss man sich immer vor Augen führen, wenn ich mit Kundalini wirklich arbeiten will, dass man sich vorbereitet. Und dafür ist letztendlich die tantrische Praxis da. Also Meditation, mit dem Atem arbeiten, Mantra-Chanting, das sind so große Sachen, ja, um eben zu lernen, Energie zu lenken und auch halten zu können, sofern es denn dazu kommt. Denn das ist das Letzte. Man kann viele Praktiken machen, um Kundalini zu erwecken. Aber Kundalini kann man nicht, also nicht erzwingen zu erwecken, sondern die wird kommen, wenn die meint, es ist jetzt soweit. So, und deswegen, und natürlich sind solche Sachen, ne, wie zum Beispiel psychedelische Substanzen, das sind so Abkürzungen und wie so Shortcuts in, ich fliege mal kurz nach oben. Und es gibt auch Menschen, die, die machen ja so Kundalini Awakenings. Ich persönlich habe tatsächlich keine Erfahrung mit, weil für mich ist das nicht so, ich fühle mich damit nicht wohl, wenn jemand anders in meinem Energiefeld rumwirbelt und dann dafür sorgt, dass meine Kundalini jetzt aufsteigt. Also ich finde, da gibt es für mich ganz, die mich schon beim Anschauen traumatisieren, mich diese Videos auf Instagram von so Menschen, die dann irgendwie mit so ihren Fingern wackeln und dann haben da vor allem halt auch Frauen, das ist für mich auch ein großes Thema, ja, da können wir auch gleich nochmal, es gibt super viel Missbrauch, auch im Yoga und Tantra, wo halt dann jemand in dein Energiesystem eingeht und dann sagt, so, jetzt mache ich dir mal einen Orgasmus, also da kriege ich schon, bin ich schon so.
Kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Ja. Und ich erzähle jetzt einfach mal das, wo ich den Impuls habe, also, ja, es ist jetzt so. Es ist jetzt so, im Zweifel schneide ich es im Nachhinein raus. Ich habe bisher mich nicht mit meiner spirituellen Seite hier gezeigt, gar nicht. Aber es schließt so wunderbar an das an, was du sagst. Und ich habe auch langsam einfach wirklich gar keinen Bock mehr. Das ist mittlerweile so sehr ein Teil von dem, wer ich halt bin. Ja, ich spreche da jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung tatsächlich, weil ich bin so ein bisschen mindblown davon, was wir für Parallelen haben. Ich finde es total spannend, weil ich auch im Master meines Psychologiestudiums eine Yogalehrerausbildung angefangen habe, bis dahin total skeptisch war und so richtig, richtig, nur wissenschaftliches Weltbild und so. Und alle um mich rum waren so, ja, und ich glaube an dies und ich glaube an das und ich weiß dies und ich fühle das. Und ich war so, ich brauche da jetzt Beweise und so. Und so. Und es ging auch nicht anders. Ich habe es wirklich gebraucht, dass ich eine komplett, dass ich so richtig nicht von der Hand zu weisende eigene Erfahrungen mache, die, wo ich so weiß, okay, das ist jetzt so. Und meine erste Erfahrung, die wirklich mein Weltbild vollkommen, wo ich echt so dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, war in der Yogalehrerausbildung nach einem langen, langen Wochenende, bei dem wir, ja, der Name sagt schon, Kundalini-Yoga gemacht haben. Und long story short, ich breite das jetzt nicht aus, aber ich saß in der Meditation, wir hatten ganz viel Atemarbeit gemacht, ganz viel gelernt, wie wir sozusagen Energie in unserem System lenken. Und ich war bis zu dem Punkt so, blanke Theorie, alles, was ich mir einbilde zu spüren, ist bestimmt einfach nur irgendein Placebo-Effekt, irgendwas, was ich mir, ne, so einbilde. Und dann wurden wir angeleitet, in verschiedene Chakren zu spüren. Und dann sagte die Yoga-Lehrerin, und vergesst nicht Sahasrara, also das oberste Chakra. Und ich so, das habe ich jetzt aber eine halbe Stunde lang vergessen. Und dann bin ich hochgegangen. Schupp. Und es ist spannend, weil bei mir war es nämlich ein anderer, also der Energiefluss, der losging, war andersrum. Es hat sich angefühlt wie wirklich ein physischer, relativ fester Schlag auf meinen Kopf. Ja, so ein bisschen von der Intensität her, wie wenn man ein Ei nimmt und das auf den Kopf zerschlägt. Komischerweise kommt mir als. Und dann war das Gefühl, ein Wasserfall von Licht, was in meinen Körper strömt, den ganzen Körper durchströmt. Ich habe von jetzt auf gleich angefangen zu zittern, zu weinen, zu schwitzen. Und habe auch Panik bekommen, weil ich wirklich gar nicht einordnen konnte, was in dem Moment mit mir passiert. Und gleichzeitig hat es sich so gut angefühlt, dass ich es irgendwie geschafft habe, in dem Zustand zu bleiben und es passieren zu lassen. Und als ich wieder zu mir gekommen bin und das Ding vorbei war, war die Yoga-Klasse lange vorbei und die Yoga-Lehrerin saß neben mir und hat mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich war so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Jahre später, das ist jetzt auch 15 Jahre her oder so, kann ich das viel besser einordnen und so. Und starke Energieströme können natürlich irgendwie in beide Richtungen entlang der Wirbelsäule verlaufen und so weiter und so fort.
Ja.
Aber ja, das hat mein Weltbild damals, it blew my worldview wide open. Und seitdem ist ganz, ganz viel in mir passiert. Und immer wieder verwebe ich es sozusagen auch mit Wissenschaft, aber bin seither einfach offen. Und ich glaube, diese Art von Offenheit entsteht wahrscheinlich einfach durch diese eigene Erfahrung. Es war nicht von der Hand zu weisen. Ich saß da eine halbe Stunde. Ich habe nichts anderes gemacht, so, ne?
Wenn du noch mehr von Lustwandel wissen möchtest, einen Blick hinter die Kulissen bekommen willst, lesen willst, was uns beschäftigt, dafür gibt es unseren Newsletter. Abonnier ihn total gerne auf unserer Website. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Ja. Anyways, sei das auch mal erzählt. Und was ich jetzt spannend finde, ist, du sagtest gerade, du kriegst Gänsehaut, wenn Menschen in deinem Energiesystem so rumfuchteln. Mhm. Und als bei mir Jahre später dann nochmal so starke Bewegungen in meinem System losgegangen sind, die ich auch wieder erstmal nicht so gut einordnen konnte und gleichzeitig dachte ich, na gut, da kommt einfach was ins Fließen. Ich habe übrigens, und das ist auch nochmal eine interessante zusätzliche Perspektive auf ja, dieses Energiefließen und Kundalini und so, ist, finde ich, tatsächlich auch eine traumatherapeutische, psychologische Perspektive in dem Moment, wo wir, ich habe in dem Moment ganz viel an Traumata gearbeitet und habe auch einen Körperpanzer, ja, der mit Trauma einhergeht, nach und nach abgebaut. Und entsprechend, indem ich eben diese Traumata integriert habe, konnte natürlich in meinem System was freier fließen. Und dann sind bei mir ganz, ganz stark Zuckungen losgegangen. Also auch welche, die ich, wenn ich mich einfach entspannt habe, nicht wirklich kontrollieren konnte, aber ich konnte wie so eine ganz leichte Anspannung halten und dann sind sie nicht passiert. Aber wenn sie passiert sind, dann sah es aus wie ein Exhibitionismus phasenweise.
Ja.
Mini-Memo. Somatic Release und Trauma. In der Traumaforschung versteht man heute, ein Trauma entsteht nicht allein durch das Ereignis selbst, sondern dann, wenn eine Erfahrung so überwältigend war, dass das Nervensystem sie im Moment nicht vollständig verarbeiten konnte. Was nicht integriert werden kann, bleibt im Körper stecken, als physischer Abdruck, als unverarbeiteter Impuls. Diese gespeicherten Muster können sich langfristig wie körperliche Blockaden anfühlen. Verspannte Muskulatur, eingeschränkte Atmung, taube Zonen oder chronische Überregung. In der Körperpsychotherapie zum Beispiel geht es darum, diesen Mustern einen sicheren Raum zu geben, in dem sie nachgeholt werden können. Oft löst sich das durch unwillkürliche motorische Entladungen, Zittern, Welligkeit, plötzliches Weinen oder emotionale Ausbrüche. Entscheidend ist dabei stets das Gefühl von Sicherheit. Nur dann kann das alte Muster wirklich losgelassen werden. Wenn wir uns besonders sicher und geborgen fühlen und mit einer anderen Person intim sind, können diese Entladungen auch manchmal spontan passieren. Vielleicht ist dir das schon mal passiert, dass du einen plötzlichen emotionalen Ausbruch hattest, während du mit einer anderen Person sinnlich warst. Dass plötzlich ein Zittern kam, ein Weinen oder sogar ein Zucken. Wenn du dich in dem Moment ganz sicher und geborgen fühlst, dann ist das wahrscheinlich ein sehr gutes Zeichen und du kannst es einfach passieren lassen. Dieser Zustand ist allerdings nicht zu verwechseln mit einem plötzlichen Zusammenziehen, Zucken oder Weinen, weil du dich nicht sicher fühlst. Das ist ein sehr starkes Zeichen von deinem Körper, dass da eine Grenze ist. Und ich bin dann irgendwie am Anfang war ich so, oh mein Gott, vielleicht Kundalini und nö. Und dann bin ich schnell davon weggegangen, dass irgendwas mir über Kundalini überhaupt Gedanken zu machen. Weil ich dachte, oh mein Gott, das ist so eine bescheuerte, mit so vielen blöden Projektionen besetzte Welt. Ich war so, okay, in meinem System kommt was ins Fließen, super. So. Und dann war ich aber irgendwann auf Bali und hatte irgendwie so die Zeit meines Lebens und war so, ich probiere alles und bin unter anderem, da gab es dann so eine, die machte dann so Kundalini-Activation. Ich dachte mir so, ist doch sowieso irgendwas, kommt bei mir gerade eh ins Fließen, mache ich das mal. Und ich habe mir danach hinter die Ohren geschrieben, fettestens, Maren, wenn sich was bei dir bewegt, wenn sich was bei dir löst, wenn sich was bei dir öffnet, vertraue deinem Körper, vertraue deinem System, es passiert genau in der richtigen Zeit. Weil das war zwar aufregend und toll und so, aber die Zeit danach war heftig. So. Ja. Und mehr sage ich dazu jetzt mal nicht, aber einfach für diejenigen Zuhörenden, die gerade noch nicht so, oh mein Gott, worüber redet Lustwandel denn hier plötzlich und irgendwie noch folgen können, ja. Und vielleicht selber Erfahrungen haben von, da entsteht manchmal so ein Zucken oder so ein gefühltes Fließen. Sei doch einfach mal neugierig, schau mal, was da passieren mag. Unser beider Empfehlung offenbar, geh nicht unbedingt und push es, sondern vertraue deinem Körper und deiner Intelligenz. So.
Ja.
Gut. Ja. Hast du da irgendwie eine Perspektive drauf oder dem was?
Ja, ich finde das total schön, dass du das jetzt hier geteilt hast. Also erstmal vielen Dank auch für deine Offenheit und deine Verletzlichkeit da. Und ich stimme dem absolut zu. Also es ist in der spirituellen Szene, es ist extrem verlockend und ich kann mich da selber auch einschließen. Also ich habe in den letzten Jahren, jetzt seit letztem Jahr im Herbst, habe ich meine tantrische Praxis für mich selber tatsächlich drastisch reduziert, weil ich selber nicht gemerkt habe, wie krass ich mich eigentlich übergangen habe. Also wie, und das ist, finde ich, immer der Leitstab für spirituelle Praxis muss immer sein, es muss deinem Leben als Mensch dienen. Es muss dein Leben als Mensch leichter, angenehmer, besser machen. Wenn es schwieriger wird, im Menschkörper unterwegs zu sein und in dieser Sozialisierung durch spirituelle Praxis, ist die meiner Meinung nach das Ziel verfehlt. So. Und das Ding ist halt, wenn wir wirklich, du hast ja auch gesagt, es hat sich auch gut angefühlt, ja, wenn wir uns öffnen und sensibler werden und dann auch Dinge ins Fließen kommen und dann wirklich auch Kundalini sich bewegt, dann kommen wir in Bliss-Zustände, also Glückseligkeitszustände. Und meiner Perspektive nach, ne, das ist natürlich auch ein Antrieb, dann immer tiefer zu gehen und weiterzumachen. Und das ist eine Falle. So, ja, weil letztendlich ist das, ich will jetzt nicht sagen, es ist wie eine Drogenabhängigkeit, aber am Ende suche ich wieder was, um mich gut zu fühlen, um mich ganz zu fühlen, was außerhalb irgendwie von mir ist und was ich nur durch die Praxis erreichen kann. Macht das Sinn, was ich sage? Und da kann ich, da habe ich zum Beispiel mich selber auch für eine Zeit lang verloren, wo ich halt dann so, okay, ich mache jeden Morgen meine Praxis. Ich habe gar nicht mit meinem Körper eingecheckt, so, wie geht's dir eigentlich, was brauchst du? Das war so klar, okay, jeden Morgen mache ich meine Praxis. Bis irgendwann mein Körper halt einen Stopp gegeben. Also wirklich, ich hatte letztes Jahr eine Knieverletzung, sodass ich nicht mehr Kreuzbein, ich konnte gar nicht mehr am Boden sitzen oder irgendwas. Und mein Körper, und bis ich das dann verstanden habe, mein Körper so, es reicht. So, Stopp. du siehst mich nicht mehr. So, du hast dich ein bisschen verloren in dem Ganzen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig. Und das ist so verlockend, weil das sieht dann auch immer so gut aus und das klingt dann so gut, ja. Und es fühlt sich ja auch gut an. Aber das ist wie mit allem, ja, es fühlt sich auch gut an, Schokolade zu essen, Eis und Pommes und ich weiß nicht was. Aber wenn ich es übertreibe, dann wird es zum Gift. Und das ist mit allem so. Ja, wenn ich es übertreibe, dann ist es keine Medizin mehr, nichts Gutes mehr für mich, sondern dann schadet es mir irgendwann. Und dieses Feingefühl zu entwickeln, ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man wirklich ernsthaft auf so einem, ja, auf so einem Weg unterwegs ist.
Ja, finde ich super. Und am Ende, was ich beobachte, so in meinem Umfeld, auch bei mir selber, ist, dass eine gewisse Pendelbewegung dabei auch normal ist und es aber total gut ist, das im Hinterkopf zu behalten. Also ich merke auch immer wieder, es ist so ein Abtauchen in einfach wahnsinnig faszinierende Welten und dann immer wieder, ah ja, und die Füße auf dem Boden und mal wieder Beachvolleyball spielen und sich gegenseitig anschreien.
Genau, genau, genau. Ja. Ja, wenn ich die einfachen Freuden des Lebens nicht mehr genießen kann, dann glaube ich, ist es, hat, ja, hat es mir nicht gedient. So, ja.
Super Faustregel. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Ganz spannende Auseinandersetzung, auch Thema Kundalini. Ich überlege gerade noch mal, gibt es irgendwelche Hinweise, die noch final interessant sind? Also ja, ich würde mal sagen, so dieses allgemeine, hey Leute, ja, schau doch mal, gibt es da Ansätze, gibt es da was Interessantes für dich? Gibt es da was, wo du vielleicht ein bisschen eine Offenheit mitbringen kannst? Hattest du schon mal Erfahrungen, die du nicht richtig einordnen konntest und machen die vielleicht vor dem Hintergrund dessen, was Caroline gerade geteilt hat, irgendwie ein bisschen mehr Sinn.
Ja.
Und nein, das bedeutet gar nicht, dass du verrückt bist. Das bedeutet auch nicht, dass du nicht ganz wunderbar alle Sinne beisammen hast, wissenschaftlich fundiert denken und arbeiten kannst und so. Es gibt einfach tolle Dinge zu explorieren. Warum denn nicht? Und damit würde ich vielleicht zum nächsten Thema gehen. Was für eine Perspektive hat das traditionelle Tantra auf die Rolle der Frau aus deiner Sicht?
Also Tantra an sich ist ein sehr femininer Weg, um mal dieses, ja, dieses Wort zu verwenden, weil es der Weg ist über die Materie, also über die Natur und die ihr innewohnende feminine Kraft, die Shakti genannt wird. Ja, und am Ende ist das das, was alles macht. Ja, also die Mutter ist die, die uns das Leben schenkt. Ist die, die Leben erschafft. Ja, die Erde ist die Mutter und das wird im Tantra auch so gesehen. Und im Tantra sind, wenn wir das Thema Sexualität mit reinnehmen, werden Frauen gesehen als die Initiatorinnen, auch in eine tiefere Form von Sexualität. Also heißt eine Sexualität, die von der Oberflächlichkeit, sagen wir jetzt mal von bloßem Lust erfüllen, ein bisschen weggeht und ein bisschen tiefer geht. Ja, also das heißt, die Frau, dadurch, dass sie gebären kann und dadurch, dass sie ja, dadurch, dass sie gebären kann, dass sie eine Gebärmutter hat, dass wir einmal im Monat einen Zyklus haben, ja, in der Regel, wenn die Gebärmutter funktioniert und noch da ist, haben wir einfach eine ganz andere Form von Spürigkeit für unseren Körper, aber und auch insbesondere für den Beckenraum, ja, und auch den Raum in der Vagina, ja. Also der Beckenboden ist ja der Muskel, der unsere gesamten Organe hält und der sich über den gesamten Vaginawand zieht. Und dieser Muskel ist letztendlich der Orgasmusmuskel. Und wir haben einfach eine, es ist in uns mehr angelegt aufgrund der Physiologie und der Biologie, dass wir da mehr spüren können und dass wir da auch in was Tieferes reingehen können als jetzt die Physiologie von Männern. Die haben einfach nicht von Haus aus so eine Feinfühligkeit in ihrem Genitalbereich. Ja? Die können das natürlich auch trainieren, ja, die können das auch. Ne, viele Frauen haben das von Haus aus heutzutage auch nicht mehr, weil viele Frauen sind sehr abgeschnitten überhaupt vom Körper, von Spürigkeit, von Sexualität, vom eigenen Schoßraum, von den Genitalien. Aber an sich ist es da. Ja, und Frauen können das üben, tiefer da reinzukommen, und Männer können es auch üben. Aber und aus meiner Erfahrung und meiner Perspektive ist da einfach eine, da ist eine physiologische Grenze in der Spürigkeit. Die einfach bei Frauen sehr weit ausgedehnt ist. Und wenn wir da zum Beispiel den Orgasmus nehmen, also der Mann ist sehr stark gesteuert von seinem Trieb zu ejakulieren. Ja, das ist einfach die Biologie. So, die Biologie sagt, okay, du sollst dich fortpflanzen, um dich fortzupflanzen, musst du ejakulieren. Ja, und auch das kann der Mann trainieren, dass er davon nicht mehr so abhängig ist. Und es gibt auch Praktiken, die dem Mann dann beibringen, dass man Orgasmus und Ejakulation trennt. Also dass quasi der Mann einen Orgasmus hat, aber es kommt halt kein Ejakulat raus. Und für die Frau ist das wieder ein bisschen einfacher. Ja, also jetzt wieder gesprochen, dass sie auch einen Zugang hat zu ihrem Becken und jetzt, ne, einen relativ, sagen wir mal, entspannten Vaginakanal hat, so von dem Muskeltonus her und so weiter. Dass wenn zum Beispiel wenn wir einen vaginalen Orgasmus haben, also einen Orgasmus, der durch die Stimulation im inneren Bereich der Vagina ausgelöst wird, aufgrund der Position und Energiefluss ist es schon so nach innen oben gerichtet. Ja, und nicht so nach außen unten. Falls das Sinn macht, wie zum Beispiel beim Mann, wenn der ejakuliert. Ja, dann geht es eher nach außen unten, der entleert sich. Und für die Frau geht es eher so nach innen oben. Ja, und das heißt, da ist mehr Potenzial, diese Energie, Shakti, also Shakti heißt eigentlich übersetzt Energie, wieder die Wirbelsäule entlang zirkulieren zu lassen, also leichter als für den Mann. Und deswegen sagt man im Tantra, dass die Frau eigentlich diejenige ist, die den Mann in eine tiefere Sexualität initiiert und er letztendlich ihre orgasmische Welle mitreitet. Macht das so erstmal Sinn?
Für mich schon, na gut. Aber es gibt okay. auch einiges an Auseinandersetzungen im Vorfeld. Aber ich finde, da kann man gut folgen. Und ja, was du als zuhörende Person vielleicht einfach mal ausprobieren kannst, ist, ich habe mal einen Tipp bekommen und ich finde es tatsächlich, es funktioniert wahnsinnig gut. So dieses, aha, sagen wir jetzt mal das Wort Energie, ja? Also die Energie geht beim Orgasmus eher sozusagen nach unten raus oder eher nach oben durch den Körper dann und den Kopf am Ende nach irgendwo nach oben. Das ist einfach nur diese beiden grundlegenden Bewegungen. Lassen sich tatsächlich, finde ich, ganz gut erfahren, indem du zum Beispiel einfach so als ganz grundlegende Übung und Spielerei dich beim Orgasmus mal in dein tatsächliches Geschlecht reinversetzt und mal in das andere Geschlecht. Also der Tipp wurde mir mal gegeben, wirklich einfach mal zu schauen, mir wirklich so richtig vorzustellen, wie fühlt es sich an, für einen Mann zu kommen und dabei selbst zum Orgasmus zu kommen und einfach zu beobachten, wie die Energie nach unten wegfließt versus nach oben hoch. Und für mich hat das einen riesen Unterschied gemacht und war ein totales Aha-Erlebnis und ist ja auch nochmal eine gute Referenzerfahrung, so als komplett andere Kontrasterfahrung, sage ich mal, zu und in mir ist es also eher so eine Nach-Oben-Bewegung und dann auch zu lernen mit den Praktiken im Prinzip, die wir vorhin auch schon besprochen haben, ne? Da gibt es tolle Praktiken, beispielsweise im Kundalini-Yoga oder was auch immer beim Yoga, zu lernen, diesen Energiefluss selbst mit Muskelkontraktion und Atmung und so weiter und so fort zu beeinflussen. Und ich finde wirklich so dieses, versetze ich doch mal einen Mann, versetze ich doch mal eine Frau, ist irgendwie eine gute grundlegende Übung. Hast du es schon mal gemacht?
Habe ich tatsächlich noch nie. Ich finde das gerade eine richtig cool, finde das einen richtig coolen Impuls. Für mich ist es, also bei mir persönlich ist es so, ich habe halt für mich irgendwann festgestellt, für mich ist der klitorale Orgasmus so ein bisschen das Äquivalent dazu. Also das heißt, wenn ich einen Orgasmus habe, der halt wirklich nur über die Stimulation der Klitorisperle stattfindet, dann ist es für mich so ein energetischer Abfall. Also ich kann das auch richtig spüren. Meine Beine, die kribbeln dann richtig. Ich merke richtig, wie die Energie so nach unten geht. So, ne? Das fühlt sich natürlich gut an. Aber es ist, danach bin ich wie so platt und so. Also so ähnlich wie der Mann, wenn er ejakuliert hat, ist so, okay, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr und das war's jetzt so. Die Energie hat sich so entladen. Und das ist vielleicht ja auch, was habe ich früher auch gemacht, auch nochmal um dieses Energiebild vielleicht zu versinnbildlichen. Wenn wir viel Ladung haben, also emotionale Ladung, zum Beispiel Anspannung, Stress und so weiter, dann kann der Orgasmus, und ist er für viele Menschen, glaube ich auch, eine Entladung sein. Das ist so ein kurzes so, oh, so jetzt fühle ich mich kurz mal wieder so auf der Baseline und fühle mich wieder unten und so weiter. Mhm. Und das ist letztendlich dieses Prinzip ja auch, ne, von, also von, wenn ich jetzt nehme, von Energie, wenn ich wieder sage, das ist Energie. Es ist dieses, okay, ich habe irgendwie eine hohe Anspannung, was auch eine Energie ist, ja. Und dann entlade ich die und dann ist die so weg.
Ja, ja. Stimmt. Und alternatives Wort zur Energie, man könnte zum Beispiel vielleicht auch sagen Charge oder so, weil ich auch wieder denke, ja, bei Energie
genau, Ladung
viel aus. Ja. Genau, sagen wir mal Ladung, Charge. Mhm. Ja, ich kann es halt noch so gut verstehen. Ich kann mich so gut an die Zeiten erinnern, wo ich total ausgestiegen wäre bei vielem von dem, was wir jetzt besprechen. Das ist halt so, Leute. Was soll ich sagen? Ich habe die Erfahrung gemacht.
Das ist vielleicht auch wichtig, das hattest du vorhin auch noch mal gesagt, als du von deiner eigenen Geschichte auch erzählt hast, so am Ende, Tantra ist ein Weg der Selbsterfahrung. Ja, das heißt, und das ist auch so, ich finde, das mit aller spiritueller Praxis ist so, geh hin, setz dich hin, mach deine Erfahrung. Aktiviert es was in deinem Körper? Resoniert es in deinem Körper? Spürst du was? Toll, geil, mach weiter, dein Weg. Passiert nichts? Lass los, so.
Ja, auch nicht ja, also, passiert.
Genau. Ja. Also, ne, die eigene verkörperte Erfahrung ist am Ende das. Und das ist für mich dann manchmal auch so schwierig, wenn mich Menschen auch danach fragen, weil ich weiß ganz genau, jetzt auch seit vielen Jahren arbeite ich mit Frauen. Für mich in meinem Körper fühlen sich bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise an, aufgrund der Person, die ich bin, aufgrund meiner Prägungen. Und wenn wir die gleiche Praxis machen, es fühlt sich für die Person neben mir ganz anders an. So. Und das kann man halt nicht so, das ist so schwierig halt dann zu sagen, ah ja, Kundalini Awakening fühlt sich dann so und so an. Es ist einfach nicht halt für jeden gleich. So.
Ja, absolut. Ja, und ich finde den Hinweis total gut, vielleicht einfach mal auch jenseits von diesen ganzen Begrifflichkeiten, die irgendwie ja leider auch inflationär und in merkwürdigen Kontexten verwendet werden und abschrecken können, aber einfach mal zu sagen, ah okay, wenn ich jetzt mal irgendwie eine entsprechende Yoga-Klasse oder Tantra-Kurs oder sowas mitmache, das innerlich mal so ein bisschen zu überhören und einfach zu denken, ich schaue jetzt mal, was passiert, wenn ich hier diese Atemarbeit mitmache, wenn ich mal hier kontrahiere, wenn ich mal beim Orgasmus noch mehr nach oben innerlich denke oder was auch immer. So. Und dann einfach mal schauen, was passiert. Einfach selber die eigenen inneren Studien betreiben.
Genau, darum geht es am Ende. Ja, selber Erfahrungen machen, Sachen ausprobieren und dann gucken, landet das irgendwo oder landet das nicht.
Genau, ja. Und auch dieses, im Prinzip geht es um Selbsterkenntnis. Es braucht gar kein spirituelles Wu-Wu-Zeug sein, außer ich erkenne und erfahre mich selbst mehr und mehr. Punkt. Haha.
Ganz klar.
Schön. So, und zum Abschluss, was gibt es, was du vielleicht der Welt noch mitteilen möchtest, was noch keinen Platz bisher gefunden hat? Und gibt es noch irgendwas zum Thema Tantra-Prinzipien, sexuelle Selbstentdeckung, was dir jetzt zum Abschluss noch kommt, um es rund zu machen?
Ich habe noch was mir wichtig ist, aber da geht es mehr um das Thema, ja, da geht es auch noch mal so ein bisschen um Patriarchat und Tantra und Missbrauch. Aber ich glaube, da würde ich gerne noch ein bisschen was zu sagen, wenn das passt.
Ich würde sagen, das hier ist der richtige Ort dafür. Let's go.
Ja, okay. Also ich habe ja vorhin gesagt, Tantra ist ein femininer Weg und das sehe ich auch so. Gleichzeitig muss man sehen, dass, also wenn wir uns mit traditionellem Tantra auseinandersetzen, dass die Schriften, mit denen wir uns auseinandersetzen heute und auch die Praktiken sind so um 800 entstanden. Also das heißt, auch in einer Zeit, wo das Patriarchat schon einfach krass da war und krass gelebt wurde, auch in Indien. Und Tantra hat nie Menschen ausgeschlossen. Ja, also jeder durfte Tantra praktizieren. Das hat es auch so anders gemacht, gerade in dem Kastensystem in Indien, wo damals noch, ich weiß ja nicht, wie es heute ist, aber halt nur Brahmanen, also von einer bestimmten Kaste Menschen, spirituelle Praxis machen durften. Das heißt, jeder durfte Tantra praktizieren, Männer wie Frauen. Aber und trotzdem muss man sagen, dass die meiste tantrische und die meiste spirituelle Praxis, die wir heutzutage kennen, von Männern für Männer geschaffen wurde. Und von Männerkörpern für Männerkörper. Und das ist etwas, was ich selber tatsächlich auch schmerzhaft in meiner eigenen körperlichen Erfahrung lernen durfte auf meinem tantrischen Weg, dass das so ist. Und dass, wenn wir uns auch, ne, im Tantra gibt es eine große Betonung auf, es ist wichtig, die Linie zu ehren und linientreu zu bleiben und so weiter. Und wenn wir uns die Linien angucken, es sind fast ausnahmslos nur Männer. Ja? Die Gurus sind hauptsächlich Männer. Und es gibt vereinzelt, ja, gibt es weibliche Gurus, aber so wenige, ja, und die haben auch nicht wirklich eine große Bedeutsamkeit in der Historie, ja. Aber das ist getrennt von Tantra. Tantra an sich ist nicht patriarchal, aber was Menschen und vor allem Männer daraus gemacht haben, haben das in dieses Konstrukt mit eingefügt. Und das möchte ich einfach irgendwie, dass deine Aufmerksamkeit ist, auch wenn jetzt du als Hörerin irgendwo hingehst, um Tantra zu lernen, dass du dir dessen bewusst wirst. Und es gibt so ein ganz fantastisches Buch, das habe ich letztes Jahr erst gelesen, das heißt Yoni Shakti. Das ist von einer Frau, die auch lange in dieser, also die arbeitet auch immer noch in dem Bereich. Und die eröffnet das Buch mit, ich glaube, 80 Seiten, wo sie einzelne Ashrams aufzählt, in denen Missbrauch stattgefunden hat. Ja, also wirklich detailliert, wo sie auch die Menschen benennt. Und ich habe das aufgemacht und ich war so, ich habe geweint, was sonst noch was, aber ich fand es richtig geil. Ich habe auch Gänsehaut jetzt gerade. Ich fand es so gut. Ich war so, endlich spricht das halt mal jemand aus. Ja, weil es wird totgeschwiegen. Und das ist wieder, kommt, geht es wieder um dieses Energieprinzip, ja. Wenn ich vorne jemanden sitzen habe, der sich Guru nennt, ja, und dann habe ich Hunderte, Tausende von Menschen, die sich vor diesem Guru verneigen und die, ne, alle ihre Energie zu dieser einen Person schicken und die anhimmeln und ich weiß nicht was, dann erfordert es von dem Guru extrem viel Selbstreflexion und das eigene Ego immer wieder ins Feuer zu legen, ins Feuer zu legen, ins Feuer zu legen, dass nicht da was genährt wird, wo dann ein Ego riesig wird, ja, und sich dann eben solche Dinge entwickeln wie, es gibt wirklich organisierten Missbrauch und da ist dann auch nicht immer nur eine Person involviert, sondern mehrere Personen dann in ganzen Ashram-Institutionen. Das ist ganz, ganz furchtbar eigentlich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und das ist das, ne, wo dann andere Traditionen sagen, bleib lieber weg von sexueller Energie, weil das ist gefährlich. Und das ist, was damit gemeint ist, weil das kann einem zu Kopf steigen. Und das gilt ja nicht nur für Gurus, das gilt auch für andere Menschen, die im Rampenlicht stehen, ja, wo das halt aber dann nicht um spirituelle Praxis geht. Und das ist für, ja, das habe ich selber leider auch erlebt. Und viele Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, die dann zum Tantra gegangen sind und da saß dann vorne ein Mann und viele Frauen sind dann irgendwie auch verletzt und suchen irgendwie nach Heilung, suchen nach irgendeinem Sinn, irgendwas Tieferem und das ist halt das gefundene Fressen. So. Und das will ich einfach einmal sagen. Und dass man einfach das, was auch immer du mit dem Podcast hier heute machst und ob dich das ruft oder nicht, dass du das im Hinterkopf hast, wenn du irgendwo hingehst, wo Tantra gelehrt wird und vor allem, wenn es auch sehr stark um Sexualität geht. Und wenn es ein wirklich tantrischer Raum ist und es geht um Sexualität, dann werden die dort von Brahmacharya sprechen. Brahmacharya bedeutet das bewusste Verwenden von sexueller Energie. Also ich glaube, es übersetzt ist eigentlich Bescheidenheit oder sowas, aber da geht es um darum. Und wenn das nicht Teil ist von dem tantrischen Kontext, dann wäre ich einfach ein bisschen achtsam und ein bisschen vorsichtig. Ja, weil da sind ganz viel, ja, da kann einfach sehr, sehr schnell in irgendeine Richtung was laufen, was am Ende, wenn man mittendrin ist, dann checkt man das auch gar nicht und dann geht man hinterher da raus und merkt so, das war eigentlich nicht so geil. Ja, und, ja. Und das ist was mir auch wichtig ist und wo ich tatsächlich selber auch noch das ist jetzt mein letzter Satz dazu, wo ich selber noch auf dem Weg bin, ist halt, weil ich habe früher auch Gemischtgruppen gemacht. Und ich habe irgendwann aufgehört und ich mache nur noch reine Frauenarbeit und ich mache auch nur noch Tantra-Arbeit, nur noch für Frauen, weil ich halt irgendwo in hier auch so dieses spüre, es braucht irgendwo die Linientreue ein bisschen loszulassen. Und auch für mich zu merken, dass bestimmte Dinge, wie sie mir beigebracht wurden, in meinem weiblichen Körper nicht resonieren. Beziehungsweise, wenn ich dann da sitze, meine Praxis mache, von selbst etwas kommt, wie ich es verändere, und dem dann auch zu folgen. So, und das auch anderen Frauen weiterzugeben. Und das ist für mich immer noch edgy, weil es so in mich eingetrichtert hat, auch dieses Linientreu und Guru und bla bla bla. Und ich bin so, aber meinem Körper fühlt sich anders an. Ja. Und das ist für mich, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Abschluss irgendwie, Am Ende geht es immer um dich und deinen Körper, wie fühlt sich's in dir an?
Ja,
Das ist das
absolut.
Wichtigste. So.
Absolut. Also
Ja.
ich stimme dir wirklich vollkommen zu. Das ist genau meine Erfahrung, meine Beobachtung. Und ich finde es super, dass du es nochmal sagst. Und es macht es einfach leichter, diese Räume zu navigieren. Gerade wenn wir erst damit anfangen, uns in, ich sag mal, Räume zu begeben, in denen eigentlich die Idee ist, mehr Bewusstsein rund um Sexualität zu schaffen. Ist jetzt egal, ob es ne, ob es in Weisheitstraditionen passiert oder ob es ja, in der Berliner Tempelszene oder wo auch immer das passiert. Ne? Es gibt ganz tolle Räume und ganz tolle Bewegungen und es ist alles aufregend und so und auf den ersten Metern manchmal verwirrend zu navigieren und einfach dieses, ja, dieses Bewusstsein von Anfang an zu haben. Nicht alles, was hier erstmal auf den ersten Metern glänzt, ist unbedingt Gold. Und ich brauche nichts für bare Münze nehmen. So, und wo haben wir dann eine Orientierung jetzt noch? Es gab, also ich bin sicher, für manche Menschen hat das lange Sinn gemacht, irgendwelchen Gurus zu folgen. Ich selber habe auch nie, also irgendwas vollkommen als meins angenommen. Und das ist jetzt komplett egal, ob ich damit meine, die Psychotherapieausbildung und alles, was an Wissen und Praxis dahinter steckt. Oder irgendwelche spirituellen Auseinandersetzungen. Nichts, nichts, nichts hat sich jemals für mich richtig angefühlt, komplett einer Linie zu folgen und irgendwo ganz zu subscriben. Da würde ich meine eigene Macht und meine eigene Unterscheidungsfähigkeit weggeben. Und ich habe auch mit der Zeit, deswegen, ich finde es wirklich richtig super, dass du es gerade nochmal gesagt hast, ich habe auch mit der Zeit immer wieder geschaut, ich sehne mich so sehr nach Orientierung im Außen und ich wünschte, es gäbe sie. Eine, wo ich, die ich komplett unterschreiben kann. Gibt es aber nicht, gibt es
Ja,
einfach nicht.
oh, gibt's
Und
nicht.
unter anderem, weil wir in einem Patriarchat leben. Ist einfach so. So. Das heißt, was ist der innere Nordstern, den wir haben können, kann immer nur unsere eigene Intuition, unser eigenes Bauchgefühl, unser eigenes Gefühl für Stimmigkeit sein, was wir
Ja.
in uns fühlen. Mini-Memo. Der wichtigste Kompass bleibt der Körper. Gerade wenn wir neue Wege rund um Sexualität entdecken, suchen viele Menschen nach der richtigen Methode oder der richtigen Lehrperson. Gleichzeitig entsteht langfristige Sicherheit vor allem dann, wenn wir lernen, die eigenen Grenzen, Bedürfnisse und Körpersignale ernst zu nehmen. Gute Begleitung kann dabei unterstützen, sie sollte den eigenen inneren Kompass aber niemals ersetzen. So, und deswegen, ich bin dir total dankbar, ich sehe es ganz genauso.
Sehr schön. Wundert mich nicht und freut mich. Freut
Schön,
mich sehr.
wunderbar.
Ja.
So, wo wir uns am Ende nochmal so schön einig sind, würde ich mal sagen. Das ist ein gutes Ende der Folge. Vielen,
Ja.
vielen Dank. War eine große Freude, dich zu interviewen.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hatte sehr viel Spaß.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonniere uns, teile die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.